Primatenforschung wird in Tübingen unter anderem von Arbeitsgruppen der Universität und am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik betrieben. Bei den Versuchen handelt es sich nicht um klinisch angewandte Forschung, wie zum Beispiel Medikamententests. Es geht um Fragen der Grundlagenforschung im Bereich der Neurophysiologie. Ziel ist es, zu verstehen, wie das Gehirn auf zellulärer Ebene funktioniert. Diese Erkenntnis ist die Grundlage für die Entwicklung von Medikamenten und Behandlungsmethoden. Beide Institute haben als Versuchstiere den ca. 50 cm großen Rhesusaffen. Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der Versuchstiere ist die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Menschen. Privatdozent Matthias Munk von Max Planck.
Gegeben, dass es eine von der Wissenschaft selbst auferlegte Beschränkung gibt, keine Menschenaffen einzusetzen, ist der Rhesusaffe das bestmögliche Modell und er ist insofern ein gutes Modell, als sowohl von der Struktur des Nervensystems als auch von bestimmten Teilfunktionen, die man schon gut kennt, als auch vom Verhaltensrepertoire eine Menge Ähnlichkeiten bestehen, die es einfach erlauben, gewisse Rückschlüsse zu ziehen. Natürlich muss man jede Erkenntnisübertragung sehr kritisch betrachten.
Die konkreten Fragestellungen der Arbeitsgruppen unterscheiden sich. Dr. Simon Jakob von der Uni forscht am Zahlenverständnis der Tiere.
Unsere Versuche laufen so ab, dass die Tiere vor einem Computermonitor sitzen und einen bestimmten Punkt fixieren müssen auf diesem Monitor. Dann werden ihnen bestimmte Anzahlen projiziert und sie müssen diese Anzahlen erkennen. Sie müssen also praktisch die Anzahl der Punkte in einem Punktmuster extrahieren. Das ist eine sehr komplexe, abstrakte Aufgabe. Sie haben dazu einen Hebel in der Hand, den sie anfassen oder loslassen müssen, je nachdem, welche Anzahl sie erkannt haben.
Die Affen bekommen also kurz hintereinander zwei unterschiedliche Punktmuster gezeigt. Sie müssen erkennen, ob die Anzahl der Punkte des zweiten Musters der des ersten entspricht. Wenn dem so ist, betätigen sie den Hebel. Auf diese Art können abstrakte Denkprozesse wie Kategorisierungen und Entscheidungsprozesse untersucht werden. Die Arbeitsgruppe von Privatdozent Munk am Max Planck erforscht das visuelle Kurzzeitgedächtnis. Der Versuchsablauf ist grundsätzlich ähnlich. Anstatt von Punktmustern bekommen die Affen aber Bilder von Obst oder Werkzeugen gezeigt, die sie wiedererkennen sollen. Während der Versuche werden die Nerventätigkeiten der Affen in Form von elektrischen Signalen mit Elektroden abgeleitet. Die Elektroden sind mit einem Computer verbunden, der die Signale entweder visuell oder akustisch darstellen kann. So kann auf Zellniveau untersucht werden, wie das Gehirn die einzelnen Aufgaben des Versuchs umsetzt. Privatdozent Munk vom MPI.
Die Affen haben Zugänge implantiert, die man dann vorübergehend für die Zeit der Ableitung öffnen kann und dann Mikroelektroden, im Prinzip können Sie sich das vorstellen, wie einen ganz dünnen Draht in die Gehirnsubstanz einführt und diese Drähte leiten Signale ab, die man Zellen zuordnen kann.
Man muss sich das so vorstellen, dass während einer chirurgischen Operation unter Vollnarkose ein kleiner Zugang zum Gehirn in den Schädelknochen gebohrt wird. Über der Öffnung wird ein kleines Kästchen implantiert, die Ableitkammer. Vor einem Versuch wird diese Kammer geöffnet und die Elektronen kommen in das Gehirn. Das ist ein völlig schmerzloser Vorgang, da die Gehirnsubstanz nicht von Schmerzfasern innerviert ist. Die schmerzempfindlichen Hirnhäute werden dabei betäubt. Bei den Versuchen ist eine aktive Mitarbeit der Affen gefordert. Ohne ihre Kooperation wären Messungen nicht möglich. Privatdozent Munk sagt,
wenn ich einem Tier, von dem ich eine relativ anspruchsvolle kognitive Aufgabe erwarte, wenn ich dem Schmerzen zufüge, dann wird es niemals kooperativ sein. Und das heißt, der Versuch kann nur funktionieren, wenn ich meine Hausaufgaben richtig mache und jegliche Art von Irritation, ganz zu schweigen von Schmerzen, vermeiden kann.
Auch Dr. Jakob betont,
wir kontrollieren täglich das Gewicht und den Zustand der Tiere. Es gibt erfahrene Tierärzte, die eine hervorragende medizinische Betreuung gewährleisten, um sicherzustellen, dass die Tiere gesund sind und sich regelrecht entwickeln. Nur gesunde Tiere könnten an solchen Experimenten teilnehmen.
Bevor ein Versuchstier an einem Versuch teilnehmen kann, bei dem seine Nervenzellaktivität dargestellt wird, muss es auf einem stabilen Niveau sein. Das heißt, es muss die Aufgabenstellung des Versuchs kennen und verstanden haben. Bis es soweit ist, vergehen meist viele Monate, manchmal Jahre. Damit die Tiere in den Versuchen dann auch wirklich aktiv mitarbeiten, wird mit positiver Verstärkung gearbeitet. Dr. Jakob.
An den Versuchstagen erarbeiten sich die Tiere den Tagesbedarf an Flüssigkeit, indem sie richtige Antworten geben. Sie erhalten pro richtige Antwort Wasser oder Saft. Das Tier bricht die Versuche automatisch ab, wenn es seinen Tagesbedarf an Flüssigkeit gestillt hat. Es kann danach nicht weiter bewegt werden, die Versuche fortzuführen.
Die Tiere haben also zu Beginn des Versuchs Durst und können diesen während der Durchführung des Versuchs stillen. Wenn ein Tier einen Tag lang nicht an einem Versuch teilnimmt, wird sein Flüssigkeitsbedarf in anderer Form gedeckt. Auch Versuchstiere müssen artgerecht nach den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes gehalten werden. Wenn sie nicht im Labor sind, leben die Rhesusaffen sowohl im Max-Planck- als auch in der Uni in Gruppenkäfigen. Die Tiere bekommen ausreichend Tageslicht und haben ein auf sie optimiertes Klima. Ähnlich wie im Zoo, Privatdozent Munk.
Für uns ist es absolut selbstverständlich, dass wir alle Tiere, mit denen das geht, Gruppenhaltung machen. Das heißt, die Tiere in Gruppen integrieren. Wir haben auch angefangen, gemischtgeschlechtliche Gruppen zu führen, was durchaus andere Probleme aufwirft, dass man zum Beispiel eine suffiziente Gefängnisverhütung braucht. Aber das bietet trotzdem sehr viele Vorteile, dass man eben eine relativ natürliche Sozialstruktur erhalten kann.
Das Wohl der Tiere liegt den Forschern am Herzen. Es ist aber trotzdem wichtig, ein distanziertes Verhältnis zu bewahren. Dr. Jakob beschreibt:
Im Laufe der Experimente bauen wir schon ein Verhältnis zu den Tieren auf. Wir sorgen uns um sie, wenn sie selten einmal krank sind. Und wir beobachten auch aufmerksam ihre Fortschritte und freuen uns auch, wenn sie Fortschritte machen. Aber dennoch sehen wir sie nicht als Haustiere, sondern als Nutztiere.
Auch die Tiere selber haben kein Bedürfnis nach Nähe. Sie sind nicht domestiziert und zeigen ein ausgeprägtes Distanzverhalten. Der allgemein mit den Versuchen verbundene Aufwand wie Training, Haltung und Pflege ist sehr hoch. Man versucht darum, die Zahl der Versuchstiere möglichst zu reduzieren. Ein Beitrag liefert unter anderem der Vergleich des gewonnenen Materials mit Daten aus nicht-invasiven, bildgebenden Verfahren. Ein Beispiel ist die funktionelle Kernspintomographie. Dr. Jakob:
Diese Methode ist jedoch ausschließlich komplementär zu sehen zu der Elektrophysiologie, die wir an unseren Versuchstieren durchführen, und niemals alternativ. Diese Methode misst genau genommen den Blutfluss im Gehirn und nicht die elektrischen Signale, die zwischen den Nervenzellen ausgetauscht werden. Das ist ein grundsätzlich anderes Verfahren. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Signale zwischen den Nervenzellen messen. Das ist genau die Information, die wir brauchen, um das Gehirn zu verstehen.
Für das Ergebnis der Versuche ist es aber auch wichtig, reproduzierbare, vergleichbare Daten zu gewinnen. Ein Versuchstier reicht darum nicht aus. Der Standard sind 2 Tiere. Es gibt jedoch auch Fragestellungen, bei denen es notwendig ist, mit noch mehr Affen zu arbeiten. Die Versuchstiere werden in der Regel 10 bis 15 Jahre alt. Sie werden nicht nur für einen Versuch eingesetzt. Aufgrund des vorherigen Trainings können sie sogar immer anspruchsvollere Aufgaben lernen. Schon aufgrund des enormen Zeitaufwandes des Trainings versucht man, Tiere möglichst lange zur Datengewinnung zu nutzen. Irgendwann stößt man hier jedoch an Grenzen und ein Tier wird nicht mehr neu trainiert. Privatdozent Munk:
Wenn man wirklich invasive Versuche gemacht hat, ist natürlich auch Qualitätskontrolle ganz wichtig. In unserem Fall ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, dass wir sicherstellen, dass wir nichts kaputt gemacht haben. Das heißt, wir werden in der Regel nach den langen Versuchsphasen das Tier einschläfern und versuchen, das Gehirn sicherzustellen, um histologische Untersuchungen zu machen.
Die im Versuch gewonnenen Erkenntnisse zur Funktion des Gehirns können so direkt mit der Struktur des Gehirns in Bezug gesetzt werden. Weder Dr. Jakob von der Uni noch Privatdozent Munk vom MPI sehen eine Alternative zu den Tierversuchen.
Es ist letztlich eine Frage der Tiefe des Verständnisses, welche Methoden man einsetzt. Aber wenn man, und das ist, glaube ich, das Ziel aller neurobiologischer Forschung heutzutage, nämlich das Gehirn, das Nervensystem in seiner Funktion wirklich zu verstehen, wie das in anderen Organsystemen seit vielen Jahren und Jahrzehnten vollkommen selbstverständlich ist, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die wirklich Informationen verarbeitenden Strukturen zu untersuchen.
Da invasive Versuche am Menschen ethisch nicht vertretbar sind, scheint der Rhesusaffe die beste Alternative. Nervensystem und Verhaltensrepertoire sind vergleichbar. Mit Ratten wären die beschriebenen Versuche beispielsweise nicht durchführbar. Und auch Modelle können immer nur das zeigen, was bereits an und in der Natur erforscht wurde. Für den Prozess des Erkenntnisgewinns ist die Grundlagenforschung sehr wichtig. Privatdozent Munk:
Wenn man die Mechanismen so verstehen will, dass man auch auf zellulärer Ebene, auch auf der Ebene, auf der ich mit medizinischen Methoden irgendwo eingreifen kann, zum Beispiel mit Medikamenten, dann muss ich auf das Organisationsniveau eingehen können, auf dem meine Behandlungsmöglichkeiten dann auch letztendlich einwirken. Es war immer ein Anstoß aus der Grundlagenforschung und häufig dann auch wirklich Ergebnisse aus der Grundlagenforschung, die zu Innovationen geführt haben.